Und es war für mich ein Gänsehaut-Augenblick, obwohl ich schon öfters erlebt habe in kleinerem Maßstab. Aber wenn ich in die Gesichter von den Leuten geschaut habe, da war das so spürbar, dass die genau dasselbe gespürt haben und auch die Botschafter und die UN-Leute halt, dass jeder bewusst gespürt hat, dieser ganz besondere Augenblick. Und wenn ich jetzt einen Zug den kriege, ist dann ganz hart.
Live Radio Lift Off. Der Weltraum-Podcast mit Österreichs bekanntesten Astrophysiker Gernot Grömer. 3, 2, 1,
Lift Off. So, heute sitzen wir uns wieder mal nicht direkt gegenüber, sondern sind uns nur per Videocall zugeschaltet. Hallo Gernot, schöne Grüße.
Hallo, 500 Kilometer ungefähr auseinander sind wir jetzt, ja.
Du sitzt in Wien.
Genau, in unserer allseits beliebten Bundeshauptstadt, und zwar im Mission Coordination Center des österreichischen Weltraumforums. Und was es ist, das werden wir nachher hören.
Es geht nämlich um, spoilern wir gleich vorweg, World's Biggest Analog.
Genau, ganz richtig. Wir haben keinen besseren Namen gefunden dafür. Aber es ist wirklich ein einzigartiges Projekt, was wir gerade da haben. Und zwar, wir haben eine Kooperation mit Mars-Forschungsstationen, Mond-Forschungsstationen weltweit in 16 Basisstationen auf 5 Kontinenten. Also Antarktis haben wir keinen erwischt. Aber wir sind hier dabei, ein bisschen ein Sneak Preview auf die Zukunft zu bekommen. Nämlich geht es diesmal ausnahmsweise nicht um die erste bemannte Marslandung oder die nächste bemannte Mondlandung, sondern um die Zeit danach. Was ist mit einer Welt, wo man wie jetzt in der Antarktis mehrere Stationen auf dem Mond und mehrere Stationen auf dem Mars hat? Wie kann man denn sowas überhaupt koordinieren? Wie kann man dafür sorgen, dass die sicher und wissenschaftlich effizient arbeiten? Halt? Wie kommunizieren die untereinander? Und das ist das, wo wir jetzt wirklich ein First haben. Das heißt, eine erstmalige Sache hat noch keiner probiert. Ja. Und wir sind mittendrin. Also noch haben wir 5 Tage, bis die Mission zu Ende geht. Es ist eine Hammerstimmung da.
Sehr cool. Wir haben heute auch quasi einen Gast mit dabei. Du bist nicht alleine auf deinem Schreibtisch in Wien. Bei dir sitzt auch die Lisa. Hallo, servus.
Genau. Hallo.
Im schicken roten Poloshirt vom österreichischen Weltraumforum. Erzähl ganz kurz, was ist so deine Rolle bei World's Biggest Analog? Was machst du so, was treibst du so? Was verschlägt dich heute in unserem Podcast?
Genau, ich bin jetzt im Ground Support tätig, hauptsächlich bei der World's Biggest Analog. Das ist einfach, das sind die, die im Prinzip einfach schauen, dass im Hintergrund alles so läuft. Also, dass der Kaffee nicht ausgeht, ganz wichtig. dass einfach jeder alles hat, was er braucht. Allein schon, dass die Leute in der Früh bei der Tür reinkommen, dass wir einfach schauen, dass jeder da ist. Einfach den Überblick behalten über die Gesamtsituation ein bisschen.
Genau, Security gehört dazu.
Genau.
Genau. Genau, das sind diese Enge im Hintergrund, die dafür sorgen, dass die Leute, was an der Konsole sitzen, in dem Operations-Raum, würde ich sagen, das ist das Herzstück der Anlage, dass die ungestört arbeiten können halt. Und
genau.
Dann noch eine zweite Funktion mit dem Medienteam noch.
Genau, seit heute bin ich tatsächlich ja im Medienteam. Da muss ich jetzt ein bisschen reinkommen in diese Rolle, aber genau, da geht es eben um die Kommunikation mit den Medien, also die sozialen Medien, aber auch, wir haben schon ORF da gehabt und ja.
Das heißt, der Gernot natürlich dann hat gesagt, du Lisa bist jetzt Teil des Medienteams und natürlich bist du dann auch sofort bei uns im Podcast mit dabei.
Genau.
Das ist gefreiwilligt worden.
Ich bin
gefreiwilligt worden. Sehr schön. Gernot, lass uns da ein wenig annähern, weil ich glaube, wer jetzt da nicht so ganz tief in dieser Materie drinnen ist, der wird ganz schnell Probleme haben und sich die Frage stellen, Moment einmal, World's Biggest Analog, hä? Habitate, was weiß ich, wovon zur Hölle genau reden die da eigentlich?
Das ist eine ziemlich coole Geschichte und ich wünschte, wir könnten jetzt da Bilder herzeigen, aber das ist beim Podcast halt sehr schwierig. Also, stell dir vor, weltweit 16 Orte, an denen Teams von typischerweise einer Handvoll Leute, bis zu 6 normalerweise, ja, für 2 Wochen isoliert sind in einer Kapsel. Das heißt, da hat man dann irgend so eine Iglu-ähnliche Struktur, etwas, was nach einer Raumstation ausschauen tut, Das kann sein auch an ganz ungewöhnlichen Orten halt. Und die tun so, als wären sie auf dem Mars respektive auf dem Mond. Das heißt, die haben Raumanzugsimulatoren mit dabei, die haben marsähnliche Wüstenumgebungen, wie unsere Kollegen Jordanien zum Beispiel, und werden dort von dem jeweiligen Kontrollzentrum koordiniert sozusagen. Aber es braucht jemanden, der einen Überblick bewahrt. Sind wirklich alle Experimente zum richtigen Zeitpunkt von den richtigen Leuten und richtigen Orten mit den richtigen Methoden gemacht worden? Und das sind wir. Das ist das Mission Coordination Center. Wir sind so, das ist wie der Flug, in der Fliegereiwelt auch. Ne? Man hat die Crew im Cockpit, ja, der Kapitän und die Flugbegleiter und so weiter. Dann hat man den Tower, der sagt, jetzt gehst du auf die Landebahn 17. Und da gibt es das ATC, das Air Traffic Control System, die sagt halt, ja, du fliegst von Berlin nach Paris jetzt zum Beispiel. Das machen wir. Das heißt, wir haben den mit Abstand größten Einblick, was da weltweit passiert. Und wenn ich weltweit sage, ja, dann ist das wirklich weltweit gemeint. Lisa, wo sind wir denn überall vertreten da?
Ja, weltweit. Also es gibt 3 Habitate in den USA, es gibt eines in Brasilien, dann in Europa einige natürlich, also in Polen eines, in Tschechien eines, in Frankreich, in den Niederlanden. Sogar in Kenia gibt es eines.
Australien,
ja. Indien,
Oman, Jordanien. Also wirklich deren Gemüsegarten, was natürlich super
alles
ist.
Dabei.
Weil dann hat man die komplette volle Ladung an Zeitzonen, mit denen man arbeiten muss. Gerade die Australier sind, glaube ich, 10 Stunden vor uns oder sowas halt, ja. Und die Kollegen in Arizona sind, ja genau, also auch halb Stunden Zeitzonen. Wir haben jetzt in ein paar Tagen haben wir einen Wechsel auf die Winterzeit. Das machen wir auch nicht alle Länder. Manche machen es gar nicht, manche zu einem anderen Datum. Also das ist wirklich alle in die Grenzchen für perfektes Chaos. Genau. Also diese Crews, die machen Experimente, wie man sie auf dem Mars und auf dem Mond machen würde, aber mit dem Unterschied, dass es nicht um einzelne Crews mehr geht, sondern mit denen als ein Ganzer. Also sagen wir, in 20, 30 Jahren nach den ersten bemannten Marslandungen hat man praktisch ein Ökosystem von Stationen, so wie jetzt auch in der Antarktis eben, die dann gemeinsam untereinander auch kommunizieren können. Weil wenn ich auf dem Mars bin, kann ich mit allen anderen Marsstationen ja in Echtzeit kommunizieren. Ja? Und da ergeben sich so viel Dynamiken auf einmal, so viel Erkenntnis, man sagt halt, boah, das haben wir gar nicht gedacht auch, ja. Und gleichzeitig möchten wir natürlich auch den Link herstellen zu aktuellen Raumfahrtprojekten wie auf der ISS zum Beispiel. Das heißt, wir haben zum Beispiel mit Raumfahrtfirmen, GMV zum Beispiel und der Deutschen Luft- und Raumfahrtagentur, eine Kooperation macht, so dass die Kommunikationssoftware, wie wir untereinander überhaupt reden können, dieselbe Struktur, wie wir sie auch bei der Internationalen Raumstation verwenden für das Ground-Segment. Also wir haben praktisch die ISS-Technik gekriegt, haben die umgebobelt, das war ziemlich ein Prozess von ein paar Monaten, bis wir es beieinander gehabt haben, und können deswegen sagen, welche von diesen Technologien sind denn überhaupt auch langfristig für eine spätere Zeit in 50 Jahren noch grundsätzlich einsetzbar, oder was muss man anders denken? Und da haben wir echt ziemlich schräge Sachen schon erlebt. Da war das doch, Lisa, da war das doch mit dem, dass wir nur ein paar Stunden gebraucht haben, die Software, die seit über 20 Jahren bei der ISS im Einsatz ist, zu crashen. Was war denn da?
Ja, wir haben Emojis verwendet in der Kommunikation und das hat das System nicht ganz verstanden.
Also, genau, das war witzig zu sehen, dass eine hochheilige Technologie, die von alten weißen Männern wie mir vor 20 Jahren schon verwendet worden ist, halt noch nicht Emojis, also war so Unanständiges damals halt. Ne? Und unsere jungen Leute, wir haben einen relativ niedrigen Altersschnitt, das sind Leute wie Lisa, die jetzt gerade irgendwo Bachelor, Master machen oder danach sind, dass die es geschafft haben, in ein paar Stunden dieses hochheilige System zum Abschluss zu bringen. War dann kein Problem, dass man
das machen. Lisa, habt ihr gut gemacht.
Haben wir super gemacht, ja. Es ist jetzt.
Ja, welche Emojis waren so dabei? Gibt es da auch offizielle Infos dazu? Das Smiley oder Daumen hoch? Oder?
Bestimmt ein paar Raketen-Emojis.
Ja, natürlich.
Herzchen.
Natürlich, was sonst. Ihr zwei, um das jetzt ein wenig einzuordnen, dass ich es auch alles richtig verstehe, weil da waren jetzt wirklich schon ganz, ganz, ganz viele Informationen mit dabei. Ihr habt 16 Habitate mit gut einer Handvoll Personen. Das sind quasi wie die Astronauten, die vor Ort, die irgendwie Mars- oder Mond-ähnliche Situationen haben. Und die sind jetzt schnell im Kopf überschlagen, irgendwo 75, 80 Leute, die die Astronauten simulieren und die Arbeit auf dem Mars oder Mond. Dann gibt es jeweils dahinter Kontrollzentren. Dann sind wir da wahrscheinlich ganz schnell im dreistelligen Bereich von beteiligten Personen auf der ganzen Welt. Das habt ihr geschildert. Und dann gibt es dahinter quasi oder da darüber noch einmal irgendwo, und das glaube ich, seid dann ihr in Wien, so ein Kontrollzentrum, das den gesamten Haufen, diese über 100 oder gar hunderte Leute koordiniert und dass das alles einfach so abläuft, dass danach irgendwo stimmige Ergebnisse und stimmige Erkenntnisse herauskommen.
Du hast es super zusammengefasst. Und jetzt haben wir noch okay. ein Wort verloren über die Wissenschaft, was da gemacht wird auch. Ja? Also die Roboterfahrzeuge, die psychologischen Experimente, die biologischen Geschichten. Wir haben zum Beispiel etwas, wo Stationen Pflanzen anbauen, schnellwüchsige Sachen wie Kresse und Zeugs halt. Ja? Und da ist richtiger Sportveranstaltung daraus geworden, welche Pflanzen am schnellsten wachsen dann. Ja? Also man merkt einfach, dass die Crews untereinander Eigendynamik haben. Sie wollen mir dann Grußbotschaften zuschicken. Wir haben sogar angedacht, ob wir nicht ein interplanetares Schachturnier machen sollten, aber das ist dann sehr lokal geblieben, muss man sagen. Die haben recht viel Arbeitslast dazu. Und man darf nicht vergessen, dass diese Stationen alle einzigartig sind. Also das heißt, die sind nicht Kopien eines Modells, sondern wir haben zum Beispiel in Arizona eine Kapsel, wo Leute Luft, wo eine Person drin ist, das ist ein spezielles Experiment, wo er sie in einer hermetisch abgeschlossenen Kapsel befindet, wo der ganze Sauerstoff nur von Pflanzen erzeugt wird. Und wir dann mit Argwohn auf die CO2-Werte schauen und hoffen, dass der Kerl eh nicht so viel CO2 kriegt im Endeffekt. Ne? Und jetzt, das war Teil vom Experiment, das ist auch geplant so, vorgestern hat es Ernte gegeben, das heißt, die haben alles gecuttet und dann das Experiment aufessen dürfen. Dann haben sie auch mit durchgelüftet. Und jetzt macht man dasselbe nur mal in der zweiten Woche, aber ohne Pflanzen und schauen, wie schnell das CO2 nach oben schießen dort. Also das ist schon ziemlich was Cooles. Oder Hydronaut.
Ja, die simulieren ja quasi den Transit zum Mars, oder?
Genau, ja. Also sind gerade beim Mondverbänder, genau. Aber weißt du, wie viele Leute sind und wie groß deren...
Sie leben auf sehr engem Raum. Genau, also 8 Quadratmeter, glaube ich.
8 Quadratmeter für 3 Leute.
Ja.
2 Wochen. Ohne Frischluft, ohne irgendwas, ja.
Die haben's kuschelig.
Ja. Die müssen sich echt gut verstehen auch. Und wir haben, wie der Direktor von Hydronaut bei uns kurz zu Besuch war, vor ein paar Tagen, haben wir Live-Schaltung gehabt dazu einer. Nach einer Woche halt. Und die haben immer nur gelacht und gelächelt. Immer ganz baff. Also die haben echt eine gute Crew-Auswahl getroffen, dass sie noch nicht mit stumpfen Gegenständen die Köpfe einschlagen. Also das ist schon ein ziemlicher Grenzgang, weil die längste Mission, was sie davor gehabt haben, war eine Woche lang nur. Und das war schon zart. Und jetzt sind wir schon in der zweiten Woche drinnen halt. Also ziemlich...
Und auch, dass ich das richtig verstehe, dann gibt es dann auch keinen Feierabend oder so. Also es geht da jetzt um eine Analogmission. Das heißt, es wird einfach nur simuliert. Da ist niemand tatsächlich und wirklich am Mond oder Mars. Da könnte theoretisch jeder sagen, so jetzt ist 17 Uhr, ich gehe bei der Tür hinaus, mache Feierabend und komme morgen vielleicht wieder. Aber die ziehen das komplett wirklich durch.
Wenn die Feierabend machen, dann die nur ein Brettel von der Wand runterklappen, also ein Alubrettel, wo eine dünne Isomatte liegt halt und willkommen im Bett. Ja? Also das ist, ich glaube physisch, ich glaube, dass wir meinen Buckel gar nicht aushalten dort.
Ich merke auch schon immer, dass wenn ich nicht einmal einen Bettschlafkreuz bekriege. So.
Genau.
Das ist hardcore. Lass uns davor gerne, du hast die Wissenschaft schon angesprochen, aber überall stehen ja Menschen dahinter und ich habe es jetzt auch erwähnt, ich habe es da Habitate, Polen, Tschechien, Kenia, Oman, Jemen.
Genau, Jordanien,
okay. Jetzt nehme ich gerade an, da gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche kulturelle Hintergründe, weil wir den Feierabend gerade erwähnt haben. Der eine oder andere vielleicht hätte im Kopf irgendwo den Gedanken an ein Feierabendbier, vielleicht, und ein anderer vielleicht überhaupt nicht. Also allein jetzt so für diese ganz klassischen Alltagsdinge, wie eben, trinkt man vielleicht einmal zwischendurch irgendwo zum Feierabend ein kleines Gläschen oder eben auch nicht? Wie sehr kracht's oder reibt's oder harmoniert's denn da?
Da sprichst du ein ganz heikles Thema an, nämlich das Stichwort Alkohol. Ne? Und da merkt man auch in der Vorbereitung, sei da schon, dass verschiedene Kulturen da ganz andere Herangehensweisen haben. Das heißt, für uns ein Feierabendbier völlig legitim. Ja? Für die Kollegen in Armenien, ja, also ein Arak am Schluss, das ist ja fast schon ein Muss, noch sowas halt, dass man so ein Debriefing-Stempel hat nach dem Motto. Und wie wir dann das amerikanischen Kollegen vorgeschlagen haben, die haben fast hyperventiliert. Also das war völlig No-Go und so weiter. Und deswegen ist dann wirklich top-down. Die Anweisungen kommen, nein, das muss eine alkoholfreie Zeit bleiben. In 2 Wochen wird es wohl auszuhalten ohne. Und das haben alle akzeptiert natürlich halt. Aber man merkt da schon bei solchen Sachen, da haben verschiedene Gruppierungen verschiedene Herangehensweisen auch halt. Und das darf man nicht unterschätzen. Man muss da sehr, sehr sensitiv sein auch. Das heißt, wir sind eigentlich in den letzten Monaten vor dem Beginn der Mission mitten im Königreich der Wissenschaftsdiplomatie gelandet.
Das denke ich mal. Das heißt, auch hier in Wien, wo ihr das große Ganze auch mit koordiniert, müsst ihr euch da alle Mühe geben, wie die besten Diplomaten dieser Welt, da einfach so alle Wünsche und Bedürfnisse bestmöglich und stimmig unter einen Hut zu bekommen.
Ganz genau. Und das ist auch bei der Experimente, man ist ja schon noch Experiment mit dabei, wo sehr, ich muss wirklich sagen, intime Fragen auch gestellt werden halt. Und wenn du jetzt über ein Thema redest, wie zum Beispiel Sexualität zum Beispiel, halt, ne, und das dann mit Crews besprechen möchtest, die aus dem arabischen Raum kommst, da musst du eine unglaublich starke Sensibilität an den Tag legen und das dann umschreiben halt oder auch bei gewissen Experimenten rausnehmen, weil ansonsten du einfach die Leute sich abwenden würden halt einfach oder in einen Streik treten. Ja. Wäre nicht das erste Mal, dass ein Raum vor der Streik ist, ja, hat schon gegeben.
Die unterschiedlich kulturell einfach unterschiedlich, so unterschiedlich gesehen werden, dass man da sehr, sehr aufpassen muss.
Ganz genau.
Lisa, erzähl kurz, der Gernot hat gesagt, der Altersschnitt generell ist da sehr jung, da sind auch viele junge Menschen mit dabei. Was sind jetzt das für Leute? Sind das alles so Astro-Nerds wie der Gernot selbst? Sind es irgendwie andere Leute? Wie ticken die so? Was habt ihr da so für einen Vibe? Was habt ihr da so für eine Gruppe? Eben, wir waren jetzt gerade so beim menschlichen Aspekt. Was seid ihr denn da für ein bunter Haufen, den du jetzt mitbekommst?
Es ist ein sehr bunter Haufen, es ist eine sehr gute Dynamik, finde ich. Also eben alle relativ jung und man spürt halt so richtig diese Passion für solche Raumfahrtsthemen. Also die sind halt auch da, die sind teilweise hergeflogen aus den USA, aus Indien, von überall her. Und einfach damit sie da jetzt 2 Wochen dabei sein können. Und das ist schon wahnsinnig cool, dieses Environment, einfach, weil du spürst einfach die Begeisterung für dieses Thema. Und ich glaube, das verbindet schon auch sehr.
Wenn du sagst Begeisterung, bin ich ja gedanklich gleich beim Gernot, weil deshalb rede ich ja auch so gern mit ihm, weil sobald er den Mund aufmacht, spürt man die Begeisterung. Auch im Podcast kann man dann aber dein Glitzern und Funkeln in den Augen nicht sehen, aber auch jetzt gerade, wenn du über so Dinge sprichst, da ist ja Begeisterung mit den physikalisch nicht ganz möglichen, aber sprichwörtlichen 110-120% immer zu spüren. Wie ist es dann aber, Lisa, ist es einfach die Begeisterung, die Leute antreibt und die da wollen da dabei sein? Sprich, ist es Freiwilligkeit? Wird es irgendwie gesponsert, gefördert, hochdotiert, bezahlt, sowohl als auch? Wie in etwa kann ich mir sowas vorstellen?
Also soweit ich weiß, sind alle freiwillig da. Genau, die kommen halt dann, also entweder sie bezahlen sie die Unterkunft selber oder kommen bei Freunden unter. Die sind wirklich einfach, die wollen einfach da dabei sein. So wie ich hätte gerne, die brennen einfach für das. Und das hat einen ziemlich Sachen Auswahlprozess geben, glaube ich. Also die haben sich da beworben, um beim Miko Vienna dabei zu sein und haben ein Trainingsprozedere durchgemacht, sich da vorbereitet auf diese Rollen, noch neben ihrem eigentlichen Job. Und ja, jetzt sind sie da und die Stimmung ist gut.
Das heißt, okay, das ist aber recht super motiviert. Das sind Leute, die machen das freiwillig, die nehmen sich da quasi Urlaub, die schauen selber, wie sie herkommen und müssen dafür auch noch einen großen Auswahlprozess vorab in Kauf nehmen. Und der ist zart, unterscheiden auch viele aus und nur die Besten werden überhaupt dann geladen und kommen zum Zug, oder wie?
Ja, so ist es.
Ja, kann man so sagen, ja.
Weil jetzt sehen wir es aber positiv, das hat jetzt ein wenig negativ so geklungen, nur positiv, das sind wahrscheinlich auch Leute, die wissen, die sind dabei was beteiligt, was eine Auswirkung haben wird. Was ja, ihr macht es ja wie gesagt nicht nur zum Spaß, ihr macht es ja da, du hast das erwähnt, auch mit CO2 etc., mit Experimenten, mit Robotern, also sprich, es geht ja da wirklich um Erkenntnisse, die, so wie ich es jetzt verstehe, Mondmissionen, Marsmissionen und dauerhafte Missionen, auch das gerne. Wir haben ja das in der Theorie schon einmal besprochen, diese Mars-Besiedelung, die nachhaltige, wo es nicht nur darum geht, der erste Mensch am Mars, sondern Menschen leben fix am Mars. Das heißt, ihr testet da jetzt quasi wirklich unsere damalige Podcast-Folge, wo die Theorie dazu und ihr testet jetzt wirklich die Praxis und zwar das beinhart die Praxis.
Ganz genau. Also wir haben da wirklich einerseits das Wissenschaftliche, das Technologische, das Soziale auch dahinter. Aber ich glaube, das, was das Besondere ist, und das spürt man in jedem Morgenbriefing oder in jeder Konversation auch, es hat ein bisschen einen Touch von, da ist was historisch Bedeutsames im Laufen. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch ein so ein Seitenprojekt, das ist fast ein bisschen künstlerisch angehaucht, ein bisschen auch aus der Soziologie-Seite außer, nennt sich Future Fiction. Und die Idee ist dahinter, wie würde dieses World Biggest Analog Projekt im Jahr 2044, war das, 2044 gesehen werden, als ein erster Schritt hin zu einer multiplanetaren Spezies. Also was kann ich heute machen, um ein guter Vorfahre für die nächsten Generationen zu sein? Und ich finde den Gedanken so bezaubernd, dass man eigentlich sie hineintigert in eine Welt, die es noch nicht ganz gibt. Wir sind an der Grenze zum Realisieren von dem Ganzen, aber gleichzeitig auch schon den übernächsten Punkt im Auge behält, was passiert danach auch. Das heißt, also Dinge wie zum Beispiel regelbasierte Gesellschaften etablieren, wenn da mehrere Stationen sind, Kommunikationsstrukturen aufbauen, wie werden sich Hierarchien entwickeln, was für Rechtssystem wird im Hintergrund Normen liefern. Es gibt ja schon ein Experiment von Juristen, weil es war auch das meiner Karriere zum ersten Mal, dass er bei einem juristischen Experiment mit dabei sind und sich um das Thema Gedanken machen, wie schaut's aus mit Kriminalität, weil eines ist fix. Wenn ich jetzt nur 3, 4, 5, 6 Leute habe, was die erste Landung auf dem Mars haben, werden die untereinander so dicht sein, dass sie einfach jetzt nicht gegenseitig was bestellen oder so. Aber was ist, wenn ich einfach mit 500 Leuten auf dem Mars habe? Da ist durchaus ein Risiko da, dass vielleicht nicht mal absichtlich auch einmal etwas nicht ganz so Legales passiert auch. Ja? Muss man sich auch durchdenken. Also wir haben da eine Breite der Gedankenwelt, die wirklich beeindruckend ist. Ich finde es immer so schräg, wenn man dann am Abend bei uns, also wir haben Tagesbetrieb bei uns im Michigan Connection Center, wenn, was mit dir geht, Lisa, aber wenn ich auf die Nacht dann rausgehe und die kühle Stadtluft vom Meidling mir das Haar zersaust und dann denke, mach jetzt noch einen Kebab nur vom Standl holen oder so, das ist ein ziemlicher Cut, oder?
Absolut, ja. Da drinnen ist alles so zukunftsorientiert und so eine eigene Welt und dann gehst raus und steckst in den Bus ein. Und
du hörst einen Mädlinger Dialekt, hörst du, Alter?
Ja.
Das ist schon ziemlich cool, weil untertags redest du mit Kollegen aus Australien, aus Norwegen oder was ich was halt dahinter.
Aus allen Bereichen der Wissenschaft.
Mäßig in 7 Disziplinen und in 5 Kontinenten und 2 Planetensystemen mit dabei. Und dann ist es wieder so wie, Philipp, das kennst du sicher, wenn du nach einem langen Skitag die Skischuhe ausziehst und in Fützpantoffel umsteigen tust. Kennst du das Gefühl?
Mhm. Ja, natürlich.
So geht es mir geistig.
Ja, so ist es auch.
Ja, kann ich nachvollziehen. Das heißt, ihr macht aber schon Feierabend, die Analog-Astronauten in ihren Habitaten, die ziehen das wirklich komplett durch, die sind da drinnen und da gibt es auch keinen Feierabend in dem Sinn. Bei euch beiden gibt es dann schon auch einen Feierabend und ihr kommt dann am nächsten Tag wieder und schaut, dass ihr die Analog-Astronauten der gesamten Welt gut irgendwie unter Kontrolle habt.
Genau. Und das ist die Gelegenheit für uns als Österreicherinnen und Österreicher, der Welt zu zeigen, wie es in Wien zugeht. Und ich glaube, die haben schon einige Beiseltouren hinter sich. Morgen ist was angedacht mit gemeinsamen Filmschauen. Dann wird es am Samstag ein Konzert geben mit Vivaldi, die 4 Jahreszeiten in der Karlskirche, glaube ich. Die haben schon den, also das ist nett, wenn wir einfach da Österreich ein bisschen auch als Land der Kultur und der Wissenschaft gleichzeitig präsentieren können halt. Und gerade immer relativ viele Amerikanerinnen und Amerikaner bei uns auch dabei, gell?
Ja.
Finde ich schon cool, einmal so einfach Sachen zu erklären, wie Mülltrennung in Wien gemacht.
Ja. Für die ist es auch so faszinierend gewesen, dass man nicht einfach in der Drogerie so eine ganze Packung Schmerztabletten kaufen kann, so wie die Zuckerl. Also es ist schon ein Kulturclash.
Das heißt aber auch, Österreich ist da quasi wirklich federführend dabei, oder? Ich meine, World's Biggest Analog, das heißt, es ist jetzt die weltweit größte Analog-Simulation, die es jemals gegeben hat in dieser Form. Das übergeordnete Kontrollzentrum ist in Wien. Das heißt für mich jetzt als komplett Außenstehender, Wien ist da, Österreich ist da ganz stark vorne mit dabei.
Also für die 2 Wochen kann man echt sagen, dass ein bisschen der Nabel der Marswelt sind, unter Anführungszeichen. Das war für uns ziemlich spannend zu erleben, dass es weltweit nicht viele Gruppierungen gibt, die überhaupt die Infrastrukturen, die Prozesse, die Leute und so weiter, die Erfahrung haben, so es koordinieren zu können. Selbst wir mussten unglaublich steile Lernkurve hinlegen natürlich, aber es war eigentlich von Anfang an ziemlich außer Konkurrenz stehend, dass wir im ÖWF die Einzigen sind, die das in diesem Konsortium machen könnten. werden. Es leistet jedes Team ganz grandiose Arbeit. Manche Stationen sind da sehr etabliert, seit 20 Jahren, 25 Jahre schon im Einsatz. Andere Gruppierungen sind erst vor kurzem fertig worden. Die Kollegin in Portugal hat eine Woche vor Missionsbeginn gerade die letzten Anstrich gemacht. Also da haben wir alle geschwitzt, ob das nur am letzten Abdrücker möglich ist. Und dann gibt es natürlich auch diese übergeordnete Dimension wie in Polen zum Beispiel. Ja, das finde ich total genial. Die sind in einem Bunker drinnen. Und zwar, das ist ein Bunker aus dem Kalten Krieg, wo früher Bomberverbände gelagert waren, die, falls es zum Konflikt mit dem Westen kommen wäre, vielleicht Österreich bombardiert hätten. Und das ist jetzt Gott sei Dank immer notwendig, ja? Hoffentlich bleibt es ja so. Und die haben eine Mars-Simulationsstation draus gemacht, wo jetzt eine Crew von 6 weiblichen Analog-Astronautinnen 2 Wochen lang hochinternational zur Simulation fährt. Also wenn man jemals mal sagen möchte, Schwerter zu Pflugscharen, that's the place, ja.
Das klingt jetzt für mich alles noch irgendwie Geschichten, die unglaublich sind und die wahrscheinlich mehr als einen ganzen Abend füllen würden. Gernot, wir haben uns eh schon öfter besprochen, oder? Jetzt irgendwie in einer Bar sitzen, ein Bier vor uns und diese Geschichten einfach stundenlang irgendwie vorantreiben. Vielleicht aber jetzt gegen Ende hin des Podcasts, dass wir da die Zeit nicht völlig sprengen. Was sind denn für euch selber, für euch beide so der Moment, den ihr mitnehmt bis jetzt? World's Biggest Analog, so Gänsehautmoment, schräger Moment, schöner Moment. Was werden bisher so eure Anekdote Nummer 1? Gernot, bei dir vielleicht zu Beginn.
Das ist eine gute Frage. Also für mich persönlich war es ganz klar ein bestimmter Augenblick. Nämlich, wir haben ja 3 Jahre Vorbereitungszeit gehabt für das Projekt. Und dann waren wir am Montag, 13. Oktober, 10 Uhr CST, haben wir die Opening Ceremony gehabt und haben dann der Reihe nach ein Habitat nach dem anderen zugeschaltet. Ein bisschen über den Eurovision Song Contest. Bonjour, Autriche, douce point, ja, nach dem Motto. Und da sind dann auf der Screen immer mehr Habitate dazugekommen. Und dazu waren 4 Botschafter und Botschaften vertreten. Oman, Kenia, Frankreich, Kanada, Australien, Entschuldigung, war dabei. Und 2 Repräsentanten des Büro für Weltraumangelegenheiten der Vereinten Nationen war auch da. Und dann hat jedes Land, ja, entweder die Fahne im Hintergrund gehabt und gespielt, das ist ein ganz anderer Ort auf der Erde. Das ist so irgendwie die coolste Zoom-Telecom westlich von Vladivostok. Und in dem Augenblick ist mir bewusst worden, wie weit eigentlich diese Ripple-Effekte gehen, dass wir wirklich da ist weltweit unterwegs sind, dass es hochinternational ist, dass es alles an dem Punkt jetzt zusammengekommen ist, dass wir den einen Schalter drücken können, wo bei uns die LED-Statusanzeige auf grün umschalten wird, als Zeichen dafür, wir sind in Sim, in der Simulation drinnen halt. Und das war für mich ein Gänsehaut-Augenblick, obwohl ich schon öfters erlebt habe, in kleinerem Maßstab, aber wie ich in die Gesichter von den Leuten geschaut habe, da war das so spürbar, dass die genau dasselbe gespürt haben und auch die Botschafter und die UN-Leute halt, dass jeder bewusst gespielt hat, dieser ganz besondere Augenblick. Und wenn ich jetzt dann zurückdenke, kriege ich jetzt einen Gantelhaut.
Ich kriege sie sogar jetzt 500 Kilometer von dir entfernt und habe dich jetzt nur per Video zugeschalten. Bist aktuell nicht einmal im Bild, bist mal aus dem Bild hinausgerückt, kann ich gerade gar nicht sehen. Aber habe dir jetzt nur gelauscht und habe ein bisschen auch Gänsehautmoment gehabt. Wow. Hey, ja, ja. Du, und die Botschafter und die UN-Leute, nur dass wir das nochmal haben, weil eben es ist ja immer diese Analog-Thematik, also sprich, Analog-Astronaut ist nicht gleich echter Astronaut, beziehungsweise nicht wirklich am Mond, beziehungsweise wirklich am Mars. Es geht hier einfach um diese Analog-Simulationen, aber die Botschafter der Länder, die Leute von den Vereinten Nationen, das hat dann nichts mit Analog, das sind die ganz, ganz Richtigen und die ganz, ganz Echten.
Die echten Botschafter und die echten Vereinten Nationen halt. Und das war das Coole, dass wir diesen Link haben zu der Welt, wie sie jetzt ist, hin zu einer Welt, hin zu Welten, wie sie sein könnten.
Sehr spannend. Lisa, dein Moment bisher, was war so für dich so prägend, was nimmst du mit?
Also ich war bei dieser Eröffnungszeremonie leider nur per Livestream dabei, also ich habe es leider nicht hautnah erlebt. Aber ja, für mich ist es irgendwie so die ganzen letzten 1,5 Wochen war irgendwie so eine Welle, quasi so auf dem Hai dahin reiten. Es ist irgendwie immer was los. Ich bin da irgendwie relativ, Also ich habe mir nicht erwartet, eigentlich vor ein paar Monaten, dass ich bei so einer internationalen Analogmission dabei sein werde. Also ich bin ein bisschen
geflasht.
Ja, und irgendwie so dazugestoßen. Und also ich finde es so faszinierend, dass ich jetzt auf einmal in diesem Team bin von wirklich wahnsinnig coolen, gescheiten Leuten. Und wir haben da zum Beispiel letzte Woche mal Pizza spendiert gekriegt von GMV eben, die Tools bereitstellen. Und dann sind irgendwie alle in der Küche gestanden und haben Pizza gegessen, so das ganze Mikro-Team. Und ich bin so da gestanden und habe mir gedacht, so wow, ich stehe da jetzt mit Leuten, die bei der ESA arbeiten und irgendwelchen, also wahnsinnig gescheiten Leuten. Und ich stehe da jetzt dabei und bin da irgendwie auch Teil von dieser Sache, die halt schon wahnsinnig zukunftsbedeutend ist. Und das war schon sehr cool. Und immer wieder kommen so Momente, wo ich mir kurz zwicken muss.
Sehr schön. Zukunftsbedeutend. Ich glaube, das ist es. Ich habe jetzt schon wieder ein bisschen Gänsehaut. Ich bekomme das jetzt über diesen Vibe so ein wenig mit von euch. Ich hoffe, wir schaffen es dann auch im Podcast, dass so eure Begeisterung und dass es da wirklich um was Großes geht und dass da wirklich einfach Erkenntnisse für die Zukunft gewonnen werden, dass das Ganze so auch rüberkommt. Bei mir definitiv ist es so weit rübergekommen. Und Gernot, ich glaube wer unseren Podcast kennt, der weiß auch deinen Schlusssatz zu jeder Folge. Und ich glaube, er war wahrscheinlich noch niemals passender, wie das heute sein wird.
Das glaube ich auch. Deswegen sage ich es mit voller Leidenschaft und viel Herzen dahinter. On to Mars.
Live Radio Lift Off. Der Live Radio Podcast mit Astrophysiker Gernot Grümer.